Geistlicher Dienst ist selten dort am gefährlichsten, wo der offene Widerstand tobt, sondern oft dort, wo verdeckte Motive und heimliche Vergleiche wachsen. Neid unter Mitarbeitern, subtile Kritik an Leitern oder das Bedürfnis, selbst im Mittelpunkt zu stehen, können lange unbemerkt bleiben, bis eine Krise sie ans Licht bringt. Die Episode mit Mirjam und Aaron macht sichtbar, wie Gott über seine Autorität wacht, wie ernst er verborgene Keime der Rivalität nimmt und wie er gleichzeitig durch die Sanftmut eines Mose Wiederherstellung wirkt. Verborgene Keime, Eifersucht und Rivalität im Dienst. Die Szene in der Wüste beginnt unscheinbar, und Mirjam und Aaron redeten gegen Mose wegen der kuschitischen Frau, die er genommen hatte. Nach außen hin geht es um eine Ehefrage, um kulturelle und familiäre Empfindlichkeiten. Doch der Text öffnet uns das Herz hinter den Worten, und sie sagten, hat der Herr nur etwa mit Mose geredet? Hat er nicht auch mit uns geredet? Und der Herr hörte es. Hinter der moralischen Begründung steht eine geistliche Konkurrenzfrage. Mirjam, die Prophetin, und Aaron, der Hohepriester, waren von Gott gebrauchte Menschen, gewohnt, vor dem Volk zu stehen. Eben darin lag die Gefahr, inmitten echten Dienstes konnte sich leise das Bedürfnis mischen, gesehen, gehört und mit Mose gleichgestellt zu werden. Dennoch schlummerten in Mirjam und Aaron Keime, die von den Winden aufgewirbelt wurden, die mit der Flut des Aufruhrs wehten. Das lehrt uns, im Dienst des Herrn dürfen wir nichts Negatives in uns verborgen lassen. Alles, was nicht aus unserem Inneren ausgerissen wird, tritt früher oder später zutage. Wir müssen wachsam sein und uns der Keime bewusst bleiben, die noch in uns stecken könnten. Auffällig ist, wie fromm der Angriff beginnt. Niemand sagt offen, wir sind eifersüchtig. Man diskutiert eine Beziehung, man stellt Fragen zur Leitung, man spricht über Mose, als ob man nur das Volk und die Ehre Gottes schützen wollte. Doch die entscheidende Bewegung findet nicht auf der Sachebene, sondern in den Tiefen des Herzens statt. Der Vergleich mit Mose, der Wunsch, ebenfalls als hauptsächliches Sprachrohr Gottes anerkannt zu sein, hat bereits Wurzeln geschlagen. So wird deutlich, wie heimtückisch Rivalität im geistlichen Gewand auftreten kann, ein berechtigtes Thema wird zum Träger einer verborgenen Agenda, und eine notwendige Prüfung von Umständen kippt in einen Angriff auf Gottes Weg mit seinem Diener. Genau dadurch erhält diese Erzählung eine scharfe Gegenwartsnähe. Im Miteinander von Dienern Gottes, in Gemeindeleitung, in Teams und Diensten kann sich dieselbe Bewegung wiederholen, man beginnt, den Auftrag des anderen zu kommentieren, seine Entscheidungen zu deuten, seine Grenzen hervorzuheben, und bemerkt nicht, dass die eigentliche Triebkraft längst nicht mehr der Eifer für Gott, sondern das Ungenügen am eigenen Platz ist. Das Wort berichtet nüchtern, aber tief, und der Herr hörte es. Gott nimmt nicht nur die offen geäußerte Kritik wahr, sondern den inneren Klang, aus dem sie geboren ist. Wo solche Keime in uns verborgen bleiben, werden sie bei den nächsten Winden, Spannungen, Umbrüchen, Enttäuschungen, aufgewirbelt und brechen hervor. Darum liegt in dieser Geschichte eine stille Einladung zur inneren Wahrheit. Eifersucht und Rivalität sind nicht die Probleme geistlich Unreifer, sondern können Menschen berühren, die lange mit Gott gehen, die seine Nähe kennen und in seinem Namen reden. Mirjam hatte am Schilfmeer zur Anbetung angeleitet, und die Prophetin Mirjam, Aarons Schwester, nahm das Tamburin in ihre Hand, und alle Frauen zogen aus, hinter ihr her, mit Tamburinen und in Reigentänzen. Der Weg von dieser Anbetung hin zum Reden gegen Mose zeigt, wie schnell das Herz seine Ausrichtung verlieren kann. Wo Gott uns diese verborgenen Keime zeigt, steckt darin keine Verdammnis, sondern ein Ruf, neu vor ihm zu stehen, den Vergleich loszulassen und die Berufung des anderen zu achten. Und Mirjam und Aaron redeten gegen Mose wegen der kuschitischen Frau, die er genommen hatte, denn er hatte eine kuschitische Frau genommen. Und sie sagten, hat der Herr nur etwa mit Mose geredet? Hat er nicht auch mit uns geredet? Und der Herr hörte es. Die Geschichte von Mirjam und Aaron legt einen feinen, aber entscheidenden Unterschied offen, ob es uns in Auseinandersetzungen wirklich um Gottes Sache geht oder heimlich um unser eigenes Gewicht. Wo er diesen Unterschied in unserem Inneren ans Licht bringt, weitet sich das Herz. Der Erfolg des anderen wird nicht mehr zur Bedrohung, sondern zur Freude, die besondere Gnade, die ein Bruder oder eine Schwester trägt, muss nicht relativiert, sondern kann dankbar anerkannt werden. Solch ein innerlich entlasteter Dienst ist unsichtbar stark, er speist sich nicht aus Konkurrenz, sondern aus der Gewissheit, dass Gott jeden an seinen Platz gestellt hat und sein Reden nicht von unserem Durchsetzen, sondern von seiner Treue abhängt. Gottes stellvertretende Autorität achten. Gott antwortet auf die Worte Mirjams und Aarons nicht, indem er ihre Begabung kleinredet, sondern indem er die von ihm gesetzte Ordnung sichtbar macht. Er ruft die drei vor das Zelt der Begegnung und stellt sich selbst in die Mitte der Auseinandersetzung, und der Herr kam in einer Wolkensäule herab und stand im Eingang des Zeltes, und er rief Aaron und Mirjam, und die beiden traten hinaus. Die Wolke, Zeichen seiner Gegenwart, wird zum Gerichtsort über das falsche Reden. Gott erklärt den Unterschied seiner Wege mit Propheten und mit Mose: Wenn ein Prophet des Herrn unter euch ist, dem will ich mich in einem Gesicht zu erkennen geben, im Traum will ich mit ihm reden. Nicht so mit meinem Knecht Mose, mit ihm rede ich von Mund zu Mund. Die Frage ist nicht, ob auch andere von ihm gebraucht werden, sondern wem er welches Maß an Verantwortung anvertraut. Als Mirjam und Aaron gegen Mose sprachen, richteten sie sich gegen Gottes stellvertretende Autorität. Obwohl Mose jünger war als Mirjam und Aaron, hatte Gott ihn zu seiner stellvertretenden Autorität und zu seinem Repräsentanten bestimmt. Gott hatte Aaron berufen und Mirjam erhöht, doch es gibt keinen Hinweis, dass er sie zu seinen Stellvertretern gemacht hätte. Gott machte Mose jedoch unmissverständlich klar, dass er ihn zu seiner stellvertretenden Autorität auf Erden erwählt hatte. Damit rückt eine oft missverstandene Wirklichkeit ins Licht: Stellvertretende Autorität entspringt nicht menschlicher Überlegenheit, sondern einer souveränen Wahl Gottes. Mose hatte sich diese Position nicht genommen, er hatte eher gezögert und sich geweigert: Nun aber geh hin, denn ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Söhne Israel, aus Ägypten herausführst. Mose aber antwortete Gott: Wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen und die Söhne Israel aus Ägypten herausführen sollte? Gerade dieser, der sich seiner Unzulänglichkeit bewusst ist, wird von Gott als Repräsentant erwählt und vor das Volk gestellt. Aaron und Mirjam sind nicht weniger geliebt, aber sie tragen einen anderen Auftrag. Wenn sie nun Mose öffentlich hinterfragen, greifen sie nicht bloß seine Person an, sondern die Weise, wie Gott sein Haus ordnet. Darum ist die Reaktion Gottes so ernst und zugleich so nüchtern. Er nennt Mose treu in meinem ganzen Haus und stellt ihn damit in eine Linie, die der Hebräerbrief aufnimmt: Christus ist treu dem, der ihn bestellt hat, wie auch Mose in seinem ganzen Hause. Mose ist nicht die höchste Autorität, sondern ein Diener, der den größeren Sohn ankündigt. Aber gerade weil Gott durch Menschen regiert und leitet, berührt respektloses Reden gegen seine stellvertretende Autorität immer auch ihn selbst. Am Ende seiner Rede fragt er: Warum habt ihr euch nicht gefürchtet, gegen meinen Knecht, gegen Mose, zu reden? Die Gottesfurcht, von der hier die Rede ist, richtet sich nicht auf die Größe des Menschen, sondern auf die Ernsthaftigkeit von Gottes Regierungsverwaltung. Diese Linie trifft auch das innergemeindliche Leben. Die Schrift kennt keinen Raum für menschliche Unfehlbarkeit oder sakrosankte Leiter, die man nicht prüfen dürfte. Aber sie macht einen Unterschied zwischen ehrlicher, vor Gott verantworteter Wahrnehmung und einem Ton der Geringschätzung, der aus verletztem Stolz oder Machtbedürfnis kommt. Wo Autorität nur persönlich gedacht wird, wird Kritik schnell persönlich. Wo sie als Gabe Gottes an die Gemeinde verstanden wird, entfaltet sich ein anderes Klima: Man darf Fragen stellen, aber sucht zugleich, den Diener nicht von seinem Gott zu lösen. Man lernt, Bedenken zuerst im Gespräch mit dem Herrn zu bewegen, bevor sie zur Parole werden. Und der Herr kam in einer Wolkensäule herab und stand im Eingang des Zeltes, und er rief Aaron und Mirjam, und die beiden traten hinaus. Und er sprach: Hört doch meine Worte. Wenn ein Prophet des Herrn unter euch ist, dem will ich mich in einem Gesicht zu erkennen geben, im Traum will ich mit ihm reden. Wenn Gott in 4. Mose 12 zwischen seiner Wahl des Mose und dem Dienst Mirjams und Aarons unterscheidet, öffnet er einen Blick auf seine souveräne Freiheit und seine zarte Fürsorge zugleich. Niemand muss sich selbst erhöhen, um gehört zu werden, niemand wird übersehen, weil er nicht an erster Stelle steht. Wer die von Gott gesetzte Autorität achtet, stellt sich damit nicht unter Menschen, sondern unter Gottes Weise, seine Herde zu leiten. Gerade diese Haltung bewahrt vor bitterer Enttäuschung und macht innerlich frei, die Gabe des anderen nicht als Konkurrenz, sondern als Ergänzung zu erleben und darin die Handschrift dessen zu erkennen, der sein Haus weise und treu ordnet. Die Sanftmut Moses und Gottes Weg zur Heilung. Mitten in der dramatischen Szene über Mirjams und Aarons Angriff auf Mose steht ein kurzer, leiser Satz: Der Mann Mose aber war sehr demütig, mehr als alle Menschen, die auf dem Erdboden waren. Diese Bemerkung wirkt fast wie ein Fremdkörper in der Erzählung und doch erklärt sie alles. Demut oder Sanftmut bedeutet hier nicht Liebenswürdigkeit im Charakter, sondern ein inneres Nichtkämpfen, wo Gott den eigenen Weg berührt. Mose verteidigt sich nicht, er sucht keine Verbündeten, er erklärt sich nicht vor dem Volk. Er überlässt seine Rechtfertigung dem, der ihn berufen hat. In diesem Licht bekommt auch der Auftrag Gewicht, dass Mose die Geschichte unter der Leitung Gottes aufschreiben soll, er verschweigt seine Schwächen nicht und er unterschlägt auch nicht, was Gott über ihn sagt. Die Sanftmut, die hier beschrieben wird, ist keine Maske, sondern eine Haltung vor Gott. Der Mann Mose aber war sehr demütig, mehr als alle Menschen, die auf dem Erdboden waren. Im geistlichen Wörterbuch Gottes heißt demütig sein nicht, sich zu streiten oder zurückzuschlagen, wenn andere gegen einen sind. Wie tief diese Haltung geht, zeigt sich, als das Gericht Gottes Mirjam trifft und die Wolke wich vom Zelt, und siehe, Mirjam war aussätzig wie Schnee. Aussatz ist in der Schrift ein Zeichen für Rebellion gegen Gottes Autorität. Doch der, gegen den geredet wurde, reagiert nicht mit Genugtuung, sondern mit einem Aufschrei der Fürbitte, und Mose schrie zu dem Herrn und sagte, O Gott, ach, heile sie doch. Wer im eigenen Herzen nicht kämpft, hat Raum, für den anderen zu kämpfen, nicht gegen ihn, sondern vor Gott für ihn. Die Sanftmut Moses macht ihn nicht passiv, sondern befähigt ihn, an der Stelle derer einzutreten, die ihn verletzt haben. So spiegelt sich in seiner Reaktion etwas von dem, was Christus später vollkommen lebt. Er, der angeklagt und verworfen wird, trägt die anklagende Gemeinde in seiner Fürbitte. Gott erhört dieses Gebet, doch er hebt seine Regierungsordnung nicht auf. Mirjam muss für eine bestimmte Zeit außerhalb des Lagers bleiben, und Aaron ruft in Schmerz, lass doch nicht sein wie ein Totgeborenes, dessen Fleisch, wenn es aus seiner Mutterleib hervorkommt, zur Hälfte verwest ist. Gnade bedeutet hier nicht, dass Folgen spurlos verschwinden. Der Aussatz wird geheilt, aber die 7 Tage außerhalb des Lagers bleiben. Bemerkenswert ist dabei der letzte Satz, so wurde Mirjam 7 Tage außerhalb des Lagers eingeschlossen, und das Volk brach nicht auf, bis Mirjam wieder aufgenommen worden war. Die ganze Gemeinschaft wartet. Gottes Heilung ist nicht nur persönlich, sondern hat eine gemeindliche Dimension. Die Wunde betrifft alle, und die Wiederaufnahme der Schwester wird zum gemeinsamen Schritt. In diesem Zusammenspiel von Sanftmut, Gericht und Wiederherstellung zeichnet sich Gottes Herz ab. Er schützt seinen Diener, er nimmt die Auflehnung ernst, und doch lässt er die Beziehung nicht einfach zerbrechen. Die Sanftmut Moses wird zu einem Kanal, durch den das Volk die Mischung von Gerechtigkeit und Barmherzigkeit kennenlernt. Glückselig die Sanftmütigen, denn sie werden die Erde erben, heißt es. Solche Sanftmut ist nicht Schwäche, sondern trägt eine stille Zukunft in sich, sie überlässt Gott die Verteidigung, hält die Tür für den Fehlenden offen und gibt der Gemeinde Zeit, Heilung zu erleben. Wo diese Haltung Raum gewinnt, wird der Weg des Volkes nicht trotz, sondern durch Konflikte hindurch bewahrt. Der Mann Mose aber war sehr demütig, mehr als alle Menschen, die auf dem Erdboden waren. Und die Wolke wich vom Zelt, und siehe, Mirjam war aussätzig wie Schnee, und Aaron wandte sich zu Mirjam um, und siehe, sie war aussätzig. Moses Sanftmut zeigt einen Weg, der menschlicher Logik widerspricht und gerade darin frei macht. Nicht zurückzuschlagen, wenn man angegriffen wird, fühlt sich zunächst wie Verlust an, tatsächlich aber öffnet es den Raum für Gottes eigenes Eingreifen. Wer nicht um die eigene Rechtfertigung kreisen muss, kann für den anderen eintreten und erlebt, wie Gott selbst das Unrecht ins Licht stellt, heilt und doch seine Regierung wahrt. Inmitten von Spannungen und Verletzungen wird so eine stille Hoffnung greifbar. Kein Konflikt ist größer als Gottes Fähigkeit zu ordnen, zu richten und wiederherzustellen, wenn er einen Menschen findet, der ihm sein Recht auf Gegenschlag überlässt. Herr Jesus, führe uns im Licht deines Wortes und schenke uns Gnade, die gezeigte Wahrheit nicht nur zu verstehen, sondern im Alltag aus deinem Leben zu erfahren. Bewahre uns in deiner Gegenwart, damit unser Denken, Reden und Dienen von dir geprägt wird und dein Name in der Gemeinde verherrlicht wird. Amen.